Familie Giannini ist wieder mit von der Party wie letztes Jahr. Einige von Ihnen kennen sie schon. Der Herr Giannini hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht im Catering-Service, also Party-Service und so weiter. Und die Familie Giannini ist Frau Kiesmann zuständig für unser leibliches Wohl. Es ist so, dass die Frau Giannini mich gebeten hat zu sagen, dass diejenigen, die hier auf dem Jufa-Gelände ihre Mittagszeit verbringen können, die können hier auch ein kleines Mittagsmahl einnehmen. Aber damit sie das organisieren kann, möchte sie gern, dass man sich heute Abend gegebenenfalls bei ihr meldet und sagt, man bleibt hier, man möchte gerne hier essen. Das Menü ist dann draußen eingeladen. Dann hat sich eine Frau Mechthild Kyri an uns gewendet und gebeten darum, dass ich nachfrage, ob irgendjemand sie mitnehmen könnte, jeweils nach dem Seminar nach Freiburg. Ich bitte die Frau Kyri, nach dem Seminar vielleicht draußen zu warten. Und diejenigen, die dann sowieso nach Freiburg müssen, bitte ich gegebenenfalls, sie mitzunehmen. Und jetzt vielleicht noch das Letzte. Ich bitte alle Anwesenden darum, auf die Parkverbote bzw. auf die Parkfelder zu achten. Insbesondere diejenigen, die nicht aus Basel-Stadt sind, da hat die Polizei, die hiesige, einen scharfen Blick. Und ja, die Parkbussen, die sind teilweise recht gepfeffert. Also das einfach als Hinweis, dass man nicht denkt, naja, vielleicht habe ich Glück und so, sondern die gucken ziemlich gezielt. So, jetzt möchte ich gern das Wort an Güllerin übergeben und Ihnen ein schönes, erfolgreiches Seminar. Danke.
Sehr verehrte Anwesende, leider muss ich sagen, dass unser Thema, was wir hier schon seit Jahren behandeln, nämlich wie diese neue Kindergeneration aussieht und was für Probleme da auftauchen, nicht einfach eine pädagogische oder heilpädagogische Angelegenheit ist. Das, ich sehe das immer klarer, dass das ein weltanschauliches Problem ist. Und da sehe ich daran ganz besonders, dass man diese Strukturveränderung des Menschen, die sich in diesen Kindern zeigt, gar nicht verstehen kann, wenn man nicht in Betracht zieht, eine spirituelle Anthropologie, eine spirituelle Menschenkunde. Das wäre aber nur ein Teil. Der andere Teil dieses Problems ist, dass diejenigen, die sich um so eine spirituelle Menschenkunde schon bemüht haben, denn man muss sich bemühen, das kann man nicht lernen. Das ist das Schwierige daran, dass man das theoretisch überhaupt nicht auffassen kann, ganz einfach deswegen, weil man überhaupt nicht weiß, also bitte jetzt, die Anwesenden sind sicherlich Ausnahme, aber ich meine, die anderen dort draußen, nicht weiß, was heißt Geist, was heißt geistig. Und wenn ich jetzt sage, der Mensch ist ein geistiges Wesen, dann was denken Sie darüber? Ja, was kann man da Handgreifliches sagen? Und ich möchte zuerst dieses Problem behandeln und dann auch etwas anderes, was dazu gehört, nämlich wenn ich mit professionellen Kinderpsychiatern spreche, dann ist es immer so, dass sie, meistens haben sie ein Schema, wie ein sogenanntes normales Kind zur Wirklichkeit eine Beziehung hat, wie ein autistisches Kind zur Wirklichkeit eine Beziehung hat und dann, was dazwischen liegt, wie ein ADS-Kind, eine Wirklichkeit, was für eine Wirklichkeit, nein, nicht so. Was für eine Beziehung zur Wirklichkeit hat, wie ein hyperaktives Kind für eine Beziehung hat zur Wirklichkeit. Und da wird die Wirklichkeit so behandelt, als, sagen wir, ja, als mein Kugelschreiber, so fest, ja. Jeder sieht diesen Kugelschreiber, es wird angenommen, jeder weiß, was Wirklichkeit ist. Ja, und das ist so ein, mit einer, ja, ohne irgendeinen Zweifel in sich zu haben, weiß ich eigentlich, was Wirklichkeit ist. Also die Wirklichkeit wird als ein Felsen genommen und wie ich zu diesem Felsen stehe, davon hängt es ab, was für ein Kind ich bin. Und da möchte ich gleich einhaken, weil was wir Wirklichkeit nennen, was es auch ist, total egal, was wir so nennen. Sie können jetzt alles Mögliche sich denken. Ich habe immer eine Frage. Wie bist du darauf gekommen, dass zum Beispiel, also wie heißt diese Kletterwand dort auf Deutsch?
Sprossenwand.
Wie? Sprossenwand. Wie bist du dazu gekommen, dass du diese Sprossenwand siehst? Ja, ich habe meine Augen geöffnet und dann sehe ich das. Falsch. Du hast deine Augen geöffnet und du hast deine Aufmerksamkeit dorthin gerichtet. Und wenn du nur die Augen öffnest und deine Aufmerksamkeit ist irgendwo in Süditalien, dann siehst du das nicht. Also gehört, meine erste Frage ist, gehört Aufmerksamkeit zur Wirklichkeit oder nicht? Alles andere, was wir Wirklichkeit nennen, kommt durch die Aufmerksamkeit zu uns. Das ist das Motorboot, das oder meinetwegen das Flugzeug oder Heißluftballon, wodurch die Wirklichkeit zu uns wandert. Gehört die Aufmerksamkeit zur Wirklichkeit oder nicht? Dann, ja, und nämlich das Problem ist, dass wir die Aufmerksamkeit als solches nie erfahren. Und bei diesen Leuten, die so felsenfest sagen, also dieses Kind hat nur eine partielle Beziehung zur Wirklichkeit, ja, da ist diese Wirklichkeit ohne die Aufmerksamkeit gemeint. Und dann ist natürlich nicht nur die Aufmerksamkeit notwendig, damit ich überhaupt etwas erfahre, sondern da ist auch das Wort Erfahrung bedeutet, es passiert etwas und ich bin Zeuge. Ich kann darüber zeugen. Das heißt Erfahrung. Hat jemand schon diesen Zeugen zur Wirklichkeit gerechnet? Also, zweitens ja, und wenn schon, dann muss ich sagen, und wer hat diesen Zeugen gesehen? Ja, oder erfahren, oder so befragt, was hast du gesehen? Wer ist das? Ja, wir sagen, ja, mein Sohn, diese Gebärde. Also, die Wirklichkeit schon ist fraglich, und jetzt kommt dann natürlich das zweite Problem, jetzt wenn wir diese Kinder einstufen, was für Verhältnis, Beziehung sie zur Wirklichkeit, felsenfeste Wirklichkeit haben, dann muss ich erst mal fragen, was für eine Wirklichkeit meinst du? Und wenn jetzt jemand in so einer ein Drittel der Wirklichkeit lebt, nämlich woraus fehlt die Erfahrung der Aufmerksamkeit und die Erfahrung des Zeugen, dann frage ich, ja, ist das nicht schon selber eine Erkrankung? Vielleicht? Ja, und also für mich ist das keine Frage, es ist natürlich eine allgemeine Erkrankung und wer diese Erkrankung hat, den nennen wir normal. Bitte jetzt, Sie lachen. Ja, und ich, wenn ich gut gelaunt bin, dann lache ich auch. Aber eigentlich ist das ist nicht zum Lachen, weil diese Kinder, nämlich diese neuartigen Kinder, eine ganz andere Beziehung haben, sowohl im Hinblick auf Aufmerksamkeit, wie auch im Hinblick auf den Zeugen, als der sogenannte normale Mensch, der überhaupt keine Beziehung zu zwei Drittel der Wirklichkeit hat. Und mit zwei Drittel bin ich noch immer sehr, wie soll ich sagen, höflich zumindest. Weil auch, was wir so sehen, das ist ja auch eingeschränkt. Also wir sehen zum Beispiel nicht, was der andere fühlt. Ist das eine Wirklichkeit, was der andere fühlt? Oder was wir fühlen, ist das eine Wirklichkeit? Ich glaube, es ist eine sehr massive Wirklichkeit, wenn man das so am Leben probiert oder am politischen Leben probiert. Was die Menschen fühlen, das ist fantastisch, das ist eine entscheidende Wirklichkeit. Ja, haben wir eine Erfahrung davon? Ja, wenn die Leute das zeigen, dann ja. Aber wenn sie nicht zeigen, ist dieses Fühlen auch da. Ja, wenn ich mit, ich glaube, das war in Norwegen, dort nämlich zeigen die, also in Trondheim, ich will nicht ganz Norwegen da einbeziehen, weil könnte vielleicht manchen das nicht gefallen, aber in Trondheim, da habe ich eine Erfahrung gemacht. Ich habe dort in dem anthroposophischen Zweig einen Vortrag gehalten. Das war die einzige Stelle, wo ich während des Vortrages überhaupt nicht gewusst habe, was die Leute denken über das, was ich sage. Weil die haben wir holzgeschnitzte Gesichter und kein Blick, kein Lächeln, gar kein Zeichen. Da habe ich gesehen, ja, du bist ja auch nicht ganz ich. Ja. Ich erlebe ja auch nicht die Wirklichkeit, weil sie haben offensichtlich etwas gefühlt, etwas gedacht, ja, und das habe ich nicht erlebt und das war da. Am Ende war alles in Ordnung, denn dann haben sie sich geäußert. Aber wenn, das heißt, wir erleben nicht, was der andere Mensch fühlt und das ist eine massive Wirklichkeit, also nicht einmal ein Drittel, nicht zu sprechen von dem anderen schöne Probe. Ich gebe Ihnen, irgendjemand kann das mit mir probieren. Ich habe hier in meiner Tasche zwei Bohnen. Ja? Der eine lebt, der andere nicht. Ich gebe es Ihnen, gucken Sie es an. Und sagen Sie mir, welches lebt und welches nicht lebt. Können Sie das? Nein, Sie müssen das in die Erde tun und dann werden Sie sehen, vielleicht, ja, wenn Sie Pech haben, kommt keine. Ja. Aber wenn eine kommt, dann wissen Sie, ja, die lebt. Aber schon in Ihrer Hand ist an Realität ein riesengroßer Unterschied da. Und das nehmen wir auch nicht wahr. Abgesehen von einigen Leuten, die das doch wahrnehmen. Und das heißt, man kann es wahrnehmen, nur die meisten von uns, nehme ich an, also wieder bin ich da vielleicht pessimistisch, aber die würden es nicht wahrnehmen. Also auch das nicht. Ja, dann, von was für einer Wirklichkeit sprechen die Kinderpsychiater? Wo diese Wirklichkeit, worüber Sie sprechen, das Maß ist, ob ein Kind dazu ein solches Verhältnis hat wie der Psychiater selbst oder wenn es eine andere Beziehung dazu hat. Jetzt stehen wir da und jetzt, ja, wie orientieren wir uns in dieser ganzen Sache? Und dann natürlich muss man sagen, hinter dieser ganzen Sache steckt noch etwas, dass, wenn ich sage Geist, Geistigkeit, was verstehen wir darunter? Nun, und das ist mein, als Ich bin kein Philosoph, auch nicht. Ich weiß überhaupt jetzt nicht mehr, was ich bin. Früher wusste ich es, weil da war ich Physikochemiker. Ja, das war meine offizielle Bezeichnung. Ja, und ich habe das unterrichtet und ich habe da geforscht und da wusste ich es. Aber seitdem ich in Ruhestand bin, da weiß ich nicht, was ich bin, weil ich bin kein Pädagoge, kein Heilpädagoge, kein Arzt, eigentlich kein Philosoph, obwohl das in meiner Lebensbeschreibung immer auftaucht. Und das ist unberechtigt. Ich habe kein Diplom in Philosophie, auch nicht. Dann kommen manchmal, ja, Sprachwissenschaftler, auch nicht. Psychologe, auch nicht. Also, ich bin eigentlich, Gott sei Dank, nichts. Und das gibt den Vorteil jetzt, dass ich ziemlich unbefangen lesen kann. Lesen und hören, zuhören kann, weil ich eben weder das noch das bin. Also ich habe alle die Vorurteile, die man sammelt, wenn man ein Studium macht in der Universität, da sammelt man Vorurteile und man sammelt den Kram. Wissen Sie, was ich meine? Den Kram, den wir dann mit uns schleppen und der uns die Unvoreingenommenheit sehr schwierig macht. Wenn jemand, das bitte, ich will jetzt Ihnen gar nicht nahe treten, also ganz besonders bei Pädagogen und Heilpädagogen, die haben einen solchen Belast durch ihr Studium, dass sie gar nicht mehr ohne diese erlernte oder angelernte Brille ein Kind sehen können. Sie können die Brille nicht wegnehmen. Ich habe überhaupt keine Brille. Das glauben Sie nicht, dass das eine Brille ist. Ich meine, eine andere. Das ist mein Vorteil. Und wenn ich jetzt, ich sage Ihnen sofort, warum ich das so betone. Weil Sie wissen alle, was ein Wort ist. Ja? Sie wissen auch, dass dieses Wort ein auf der einen Seite ein akustisches Zeichen ist, was Sie hören, rein akustisch, und auf der anderen Seite hat dieses Zeichen eine Bedeutung. Deshalb heißt es Zeichen, weil es eine Bedeutung hat. Ja. Zum Beispiel das Wort Ja hat eine Bedeutung. Ich will jetzt Sie nicht damit belästigen, dass ich Sie fragen, was für eine Bedeutung hat das Wort Ja, weil da würden Sie sofort in Schwierigkeiten kommen, mir das zu erklären. Was heißt Ja und was heißt Nein? Wir kommen darauf noch einmal zurück, weil das Kind hat sehr bald die Bedeutungen von diesen zwei Wörtern. Aber die Frage, meine Frage ist, gut, also Ja, Zeichen ist aus irgendeiner Stofflichkeit gemacht, nämlich longitudinale Wellen in der Luft, und diese Wellen sind besonders gestaltet. Das kann man in einer akustischen Analyse ungeheuer gut sehen. Was bedeutet Vokale, sagen Sie? Ja. Vokale und Konsonanten. Die Konsonanten haben eine fantastisch komplizierte akustisch-analytische Struktur. Gut, das ist das Zeichen. Das Zeichen ist aus Luft gemacht oder aus Papier gemacht, aus Tinte gemacht und so weiter. Das kann man alles schön analysieren. Jetzt darf ich fragen, woraus ist die Bedeutung gemacht? Na, also, Bedeutung ist nämlich aus nichts gemacht. Mit nichts meine ich keinen Feststoff, keine Flüssigkeit, kein Gas, kein Elementarteilchen, kein Kraftfeld, was ist denn das? Ja, das ist die unterste Stufe der Geistigkeit. Nämlich eine Form, weil eine Bedeutung ist, das heißt eine Form, die aus nichts gemacht ist, aus keiner Stofflichkeit gemacht ist. Das heißt Geist. Geist heißt aus nichts gemacht und verständlich. Das ist wichtig, ja, dass es verständlich ist. Und was mich jetzt so, ja, wie soll ich sagen, haben Sie schon das gelesen irgendwo? Außer meinen Büchern, bitte. Aber so, in der Philosophie, in der Menschenkunde, in der Psychologie, in irgendeiner Wissenschaft, dass Bedeutung hat keine Stofflichkeit. Haben Sie das schon gelesen? Bitte, wenn Sie das da etwas vorfinden, bitte mir das unbedingt und schnell durchgeben. Ich lechze, da lechze nach einer Quelle. Die Menschen leben in einer Welt von Bedeutungen. Ja, das ist keine Frage. Verstehen Sie? Und ist es möglich, dass noch kein Denker darauf gekommen ist, dass eine Bedeutung keine Stofflichkeit ist? Ist das möglich? Scheint möglich zu sein. Und das irritiert mich. Denn wenn das möglich ist, dann ist alles möglich. Dann ist, also da die Psychologen, die Philosophen, die Gehirnforscher, ja, das alles ist möglich jetzt, wenn das möglich ist. Seit wie vielen Jahren denkt der Mensch nach? Na, also zumindest 10.000 Jahre. Also über ähnliche Sachen, kann man sagen. Deshalb bin ich absolut skeptisch, wenn Menschen so sagen, also dieses Kind weicht von der Wirklichkeit ab. Ist eine Bedeutung eine Wirklichkeit? Da möchte ich jemanden sagen, der sagt nicht, das ist keine Wirklichkeit. Ja, was machen wir jetzt? Wir tauschen Bedeutungen aus. Wir tauschen nicht Zeichen aus, also ich gebe Ihnen nicht Luftschwingungen jetzt, ja, also, oder ich gebe auch kein Papier Ihnen mit, sondern wir tauschen Bedeutungen aus, die keine Stofflichkeit, aus keiner Stofflichkeit bestehen. Ja, jetzt sagen Sie nicht, lassen Sie das Gehirn ruhen. Zunächst, wir kommen noch darauf zurück, weil das ist wieder eine Sache. Die Gehirnbesessenen, ich nenne diejenigen so, die sagen, alles, für alles ist das Gehirn responsible, verantwortlich. Ja? Alles. Also ich existiere nicht, nur mein Gehirn. Was ich sage, das ist Produkt meines Gehirnes. Wenn Sie da Herrn Roth lesen oder Herrn Singer lesen, da haben Sie das expliziert und die sind überhaupt nicht die einzigen, sondern die Mehrzahl der Gehirnforscher, die große Mehrzahl der Gehirnforscher ist auf diesem Standpunkt, das Gehirn ist alles. Ja, du bist nichts, du bist... Also, dein Gehirn ist verantwortlich, ob du lächelst, ob du ernst bist, ob du weinst, ob du... Ja, was du auch machst. Und was du sagst, das ist auch Gehirnprodukt. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, am besten... Ja, wenn jemand das sagt, dann habe ich den Eindruck, dass sein Denken hat ein Stoppzeichen. Nämlich ein Stoppzeichen vor der nächsten Frage, die ich ihm stelle. Als ob ein Schachspieler nur nicht denken könnte, was im nächsten Zug kommt. Das ist nämlich kein Schachspieler. Verstehen Sie? Ich weiß nicht, spielen Sie Schach? Aber manche von Ihnen sicherlich. Ein guter Schachspieler denkt 15 Züge im Voraus. Wenn er das nicht kann, dann ist er nicht einmal in der dritten Klasse, wenn er das nicht kann. Aber diese Leute, die sehen den nächsten Zug nicht. Weil mein nächster Zug ist, diese Ansicht, dass nämlich das Gehirn für alles verantwortlich ist, ist das ein Produkt deines Gehirns oder was ist das? Ja, jetzt haben Sie zwei Antworten. Der eine sagt, nein, das ist doch etwas anderes. Ja, was ist denn dann das? Wer ist dafür verantwortlich für diese Aussage, das Gehirn ist verantwortlich für alles? Wer trägt die Verantwortlichkeit für diese Aussage? Na, ein Folgerichtiger würde sagen, ja, das Gehirn. Ja, da sage ich, tut mir leid, sorry, mein Gehirn bringt andere Früchte. Und wenn das, ja, Gehirn ist ein biologisches System, ja, und da kann man nicht über Wahrheit, Irrtum so sprechen, wie ein Apfelbaum irrt sich nie. Nämlich bringt immer Äpfel. Ja, wenn er zufällig etwas anderes, sagen wir, eine Kürbis bringen würde, das würde allgemeines Aufsehen erregen. Und man, also das wäre fantastisch. Aber das kommt nie vor. Auch kommt es nie vor, dass ein Apfelbaum und ein Birnbaum in Diskussion kommen. Der Apfelbaum sagt, du bringst falsche Früchte. Die sollen gar nicht so aussehen, wie die Früchte, die ich bringe. Ja, so wäre eine Diskussion zwischen uns, wenn das Gehirn als biologisches System verantwortlich wäre, auch für diese Ansicht, was ich ihm gesagt hätte. Deshalb sage ich, diese Leute sehen nicht den nächsten Zug. Ja, das ist mein nächster Zug, dass ich diese Frage stelle. Diese Ansicht ist auch nur aus deinem Gehirn so, wie der Apfelbaum Äpfel bringt, so bringt dein Gehirn diese Frucht. Ja, da kann man doch nicht diskutieren. Ja, Biologie ist Biologie. Also ich kann einen, noch niemand hat einen Apfelbaum überredet, dass er Zwetschgen bringen soll. Noch so viele Argumente, wie schön das wäre. Das heißt Wissenschaft. Ich meine jetzt die Gehirnwissenschaft. Das heißt hohe Wissenschaft. Natürlich, ich könnte darüber jetzt stundenlang reden, was das so eine Ansicht beinhaltet. Ungefähr so, ich bin traurig, weil meine Tränendrüsen eine Flüssigkeit ausscheiden. Das heißt, ich bin traurig, weil ich weine. Ja, und gegen Traurigkeit müsste man mit den Drüsen etwas tun. Beim Gehirn fällt das gar nicht auf, dass man das ganz ernst nimmt, diese Sache. Also, der Mensch ist ein geistiges Wesen und jetzt können wir sagen, was das heißt. Es heißt, er kann Bedeutungen verstehen. Und das heißt, dass seine denkende Aufmerksamkeit in allen möglichen Formen, sprich Bedeutungen, sich hineinbegeben kann und auch herausbegeben kann. Sonst könnte er, zum Beispiel, ich hoffe, dass Sie das mitmachen jetzt, sonst könnte er, nämlich der menschliche Geist, nur vielleicht 10 Bedeutungen verstehen, die Die Pädagogik beruht darauf, auf dem Optimismus, dass der Mensch unzählige Bedeutungen verstehen kann und von jedem Kind wird in jeglicher Schule gefordert, dass er täglich 10 neue Bedeutungen, Begriffe sich erarbeitet, versteht und so weiter. Täglich 10. Ist das nicht zu wenig? Ungefähr, ja, so von der 2. Klasse ab. Na, früher ist es noch viel besser gegangen, weil in den ersten 3 Jahren erwirbt sich der Mensch ungefähr 90% aller Begriffe, die er später hat. 10%, 5% kommen in der Schule und noch 5% im Studium dazu. Aber die Grundbegriffe, das ist 90% bis zum 3. Jahr. Das darf man nur Pädagogen nicht sagen, dass es so ist, denn dann sind sie sofort, sie fürchten sich. Sagen Sie es ja nicht unseren Schülern, denn für die 10% werden sie nichts mehr lernen. Also wenn es schon 90 Jahre ist, 10 lohnt sich es, nicht einmal in die Schule zu gehen. Also es ist mit mir passiert. Ja, glauben Sie mir, einmal in Freiburg, in der Waldorfschule, haben die Lehrer waren unvorsichtig und haben mich aufgefordert, für die Oberstufe etwas zu sagen, für die Schüler. Und ich habe so etwas gesagt. Waren Sie vollständig frustriert. Jetzt, wenn wir kühlen, jetzt werden Sie noch weniger lernen. Es lohnt sich nicht für die 10 oder, ich glaube, ich habe 95 gesagt oder sowas. Also ganz schlimm. Na, also, der Mensch hat etwas, womit er Bedeutungen erfassen kann, verstehen kann, sogar neue Bedeutungen schaffen kann. Ja, das noch dazu. Also ist seine denkende Aufmerksamkeit nicht festgeformt. Wenn es festgeformt wäre, dann könnte der Mensch nichts Neues verstehen. Jetzt bin ich noch mehr in Verlegenheit, weil unser Problem, ich sage jetzt unser, und das bezieht sich auf eine Reihe von Menschen, wie zum Beispiel Per und Henning Köhler und Frau Vogt und so weiter. Also es gibt noch andere, ich zähle mich auch dazu, nämlich, ich habe gesagt, es gibt Menschen, die nichts Neues verstehen. Und wir treffen andauernd auf diesem Gebiet solche Menschen, die nichts Neues verstehen. Was ist denn los? Der Kram ist zu groß. Ja. Also Jörg trifft auch solche Menschen, ja, mit, wenn er über Legasthenie spricht oder etwas sagt, da kommt er auch. Viele Menschen kommen in Kollision mit anderen Menschen, wo die Aufmerksamkeit so festgefahren ist, dass nichts Neues mehr verständlich wird. Gott sei Dank ist das immer nur auf einem beschränkten Gebiet so. Denn im Hinblick auf Kochbücher kann ein jeder immer Neues verstehen und auch neue Kartenspiele lernen. Ja, das ist mir auch eine sehr wichtige Erfahrung. So beschränkt ist keiner, der nicht ein neues Kartenspiel lernen könnte. Das geht. Auch neue Filme werden angeschaut. Es gibt schon Neues, aber es gibt Gebiete, wo das nicht geht. Das ist schwierig. Na, und jetzt sehen wir hier, Bedeutungen sind die unterste Stufe der Geistigkeit und auch die Bedeutungen ändern sich, also ich meine jetzt Begrifflichkeiten ändern sich mit der Zeit. Also wir wissen heute, dass in älteren Zeiten die Worte, die wir heute noch haben, eine viel größere Bedeutung, in der Sprachwissenschaft sagt man, Bedeutungsraum gehabt haben, also dass sie nicht nur eine kleine Bedeutung gehabt haben, sondern viel größere, die spalten wir auf 20 kleine auf und bei der Übersetzung haben wir Probleme dann mit alten Texten. So, mit der Bibel, mit dem Neuen Testament, mit Buddhas Reden und so weiter, verstehen wir nicht, weil da waren größere Begriffe. Und wenn wir jetzt noch weiter gehen in der Stufe der Geistigkeiten, dann finden wir sowas, was zum Beispiel Steiner nennt Gefühlsidee. Also das, was wir im Denken Idee nennen, ich möchte das überhaupt nicht definieren, aber eine Einheit des Denkens, eine Begrifflichkeit, das gibt es auch im Fühlen, eine Gefühlsgestalt, die ebenso verständlich ist oder im Prinzip verständlich ist, wie ein Begriff verständlich ist. Ja, ist merkwürdig. Und dann gibt es noch weiter, es gibt Willensgestalten und damit meine ich nicht diesen Willen, dass ich jetzt Gewicht hebe, oder Tennis spiele oder sowas, sondern ich meine einen ganz anderen Willen und hier möchte ich etwas einschalten. Und das mache ich mit Genuss. Nämlich, es gibt einen Philosophen, der etwas ganz Merkwürdiges sagt. Das ist ein Japaner, war ein Japaner. Er heißt Kitaro Nishida. Nishida ist sein richtiger Name, so wie Kant Kant heißt. Und nicht Immanuel, sondern Kant. Nishida ist im Jahre 1945 gestorben. Er gilt als der Vater der neueren japanischen Philosophie, wobei ich sofort sagen muss, sowohl er als die meisten heutigen Professoren auf japanischen Universitäten, die sind zugleich Zen-Meister. Das gibt dieser Philosophie einen ganz anderen Charakter, nämlich diese Philosophie hat keinen spekulativen Charakter, sondern Erfahrungscharakter. Haargenau so wie der Steiner vor seiner Philosophie der Freiheit, ja, das Motto ist seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Bei Steiner ist das die Philosophie. Ja? Und bei diesen Japanern ist es auch eine Erfahrungsphilosophie, nicht Spekulationen. Und jetzt kommt dieser Japaner, Nishida. Es gibt Bücher von ihm in Deutsch, zum Beispiel das Buch, von dem ich zitiere, das heißt Über das Gute. Und das ist weitgehend nicht eine Ethik, sondern das ist eine ziemlich breit gefasste Philosophie. Ich muss sofort sagen, ich bin mit vielem nicht einverstanden, was er da schreibt. Er ist ungeheuer belesen in der zeitgenössischen oder seiner Zeit vorangehenden Philosophie, Psychologie, der kennt alles. Alle die amerikanischen, alle die europäischen Sachen. Das Buch ist im Jahre 1911 erschienen, dieses Über das Gute. Und Sie lesen darin, Sie können darin Folgendes lesen. Sie können darin einen Satz lesen, der ist wie eine Bombe. Der Satz, und sie ist eine Bombe, dieser Satz ist eine Bombe. Es heißt, nicht das Bewusstsein ist im Körper, sondern der Körper ist im Bewusstsein. Hat sie schon geplatzt? Also, der Körper ist im Bewusstsein. Nicht das Bewusstsein ist im Körper. Es wäre schön nachzuschauen, wo das Bewusstsein im Körper wäre. Ich glaube, es würde anderen seinen Ort wechseln. Aber er sagt, nein. Körper ist im Bewusstsein. Das heißt, ich weiß über den Körper durch das Bewusstsein. Wissen Sie über den Körper irgendwo aus einem anderen Kanal? Wenn ja, dann melden Sie sich bitte sofort, weil das wäre schon, zu wissenswert. Wenn Sie einen anderen Zugang zu Ihrem eigenen Körper hätten als Ihr Bewusstsein. Das wäre schon ziemlich interessant. Nun, aber das ist Kleinigkeit. Jetzt kommt das, was ich wirklich Ihnen zitieren wollte. Und das heißt jetzt, die wahre Realität ist nicht der eisige Erkenntnisgegenstand, wofür sie gewöhnlich gehalten wird. Sie ist aus unserem Fühlen und Wollen geformt, das heißt, sie ist nicht nur da, sondern sie hat eine Bedeutung, die Wirklichkeit. Wenn unser Fühlen und Wollen aus der wirklichen Welt verschwenden, wäre diese keine konkrete Tatsache mehr, sondern eine abstrakte Idee. Was die Physiker Welt nennen, existiert nicht wirklich. Sie ist wie eine Linie ohne Ausdehnung. Ja? Eine Linie, wenn Sie zeichnen, hat immer Ausdehnung, ein bisschen Dicke. Ja? Ganz, wenn Sie noch so dünn zeichnen. Und eine Fläche ohne Dicke. So gesehen ist der Künstler dem wahren Aspekt der Realität näher als der Wissenschaftler. In allem, was wir hören und sehen, ist unsere Individualität eingeschlossen. Selbst was wir dasselbe Bewusstsein nennen, ist nicht wirklich dasselbe. Die Vorstellungsbilder, die ein Bauer, ein Zoologe oder ein Künstler von demselben Tier haben, sind völlig verschieden. Dieselbe Szene kann mir je nach meiner Stimmung hell und schön oder dunkel und traurig erscheinen. Ganz in dem Sinne, in dem es im Buddhismus heißt, dass je nach unserem Gemütslage die Welt einmal der Himmel, einmal die Hölle ist, so ist unsere Welt auf die Grundlage unseres Fühlens und Wollens errichtet. Diese Relation kann man nicht, dieser Relation kann man nicht entgehen, auch wenn man die Welt zu einem objektiven Erkenntnisgegenstand des reinen Intellekts erklärt. Hier haben Sie einen Philosophen. Ja? Er ist nicht ein Mystiker, in dem Sinne, wie wir das pflegen, das Wort zu gebrauchen, sondern er ist ein Philosoph, der sagt Folgendes: Die Welt ohne Fühlen und Wollen ist überhaupt keine Welt. Wir erleben die Welt nicht ohne Fühlen und Wollen. Und damit meint er nicht, dass der Mensch mit seinem Fühlen und Wollen die wahrgenommene Welt empfängt oder bereichert oder mit dazu eine fühlende oder wollende Beziehung hat, sondern er meint, und das ist das Wichtige, dass das deswegen der Fall ist, weil die Welt fühlen und wollen ausstrahlt. Und hier gelangen wir durch diesen Philosophen zu der kindlichen Seele, zu der kindlichen Erfassung der Welt, weil für das Kind ist jedes Ding nicht nur eine Inkarnation eines Begriffes, sondern jedes Ding strahlt Fühlen und Wollen aus, und das ist, wodurch das Kind zunächst, beginnend nach der Geburt und bis zu einer gewissen Zeit, die wir sehr eingehend betrachten müssen, zur Welt steht. Nicht durch Denken ist die Beziehung des Kindes zur Welt, sondern durch Fühlen und Wollen. Und dieser Wille ist, was die Dinge ausstrahlen. Ich sage ein absolut einfaches Beispiel. Wenn ich Schreiner bin und ich mache einen Tisch, dann ist in diesem Tisch mein Wille drin. Er wird so aussehen, wenn alles gut geht, wie ich ihn machen will. Ja. Und dieser inkarnierte Wille, der so ein ganz einfacher Gegenstand ist, ja, dieser Wille ist für das Kind fühlbar. Ich sage fühlbar, eigentlich müsste ich sagen willbar. Nämlich es gibt, das ist Steiner wieder, es gibt den, er nennt das der umgekehrte Wille, das nicht von mir ausgeht, sondern mir entgegenkommt. Und umgekehrt ist mein Wille, der das empfängt. Also ein empfangender Wille, ein rezeptiver Wille, der sagt, dein Wille geschehe, präge mich. Ich bringe diesen reinen, das heißt noch nicht gestalteten, Willen entgegen der Welt, und die Welt prägt diesen Willen. Dieser Vorgang ist uns verdeckt, aber für das Kind noch immer Realität. Und jetzt kommt dieser Japaner, bitte, das ist jetzt fast 100 Jahre her, also sicher 100 Jahre her hat er das geschrieben, weil es im 1911 erschienen, dieses Buch, japanisch erschienen. Viel später wurde es auf Deutsch übersetzt. Er spricht über die Wirklichkeit als Wille und fühlbar. Natürlich ein jeder materialistisch gesinnter Gehirnforscher, wenn er nicht im Dienst ist, ja, also zu Hause, dann ist er derselben Auffassung, ja, wenn er zum Beispiel so zärtlich sein will zu seiner Frau oder zu seiner Freundin, was sagt er da? Er sagt, ich liebe dich. Er sagt nicht, mein Hormonpegel ist jetzt höher als der Durchschnitt. Das würde der wissenschaftliche Mensch würde nie so etwas sagen, ich liebe dich, denn er weiß, dass das eigentlich nur eine kleine chemische Veränderung im Gehirn ist. So eine Liebeswelle, die gegenüber. Aber ich habe noch keinen gefunden, der das so macht. Das wäre auch, also ich weiß nicht, was die Frau sagen würde dazu, es sei denn, sie ist auch Gehirnforscherin. Und ja, und da würde sie sagen, ja, und mein Hormonpegel ist etwas. Ja. Die messen aber keinen. Die machen nicht Messungen, ja, da, wie das im Gehirn aussieht. Ja, hat. So ist halt der Mensch. Na, also das war Nishida. Ja, jetzt kommt die ganz wichtige Frage, wie bewegt der geistige Mensch seine Leiblichkeit? Das ist grundsätzlich jetzt. Ja. Wir wissen, nicht per se. Wohl, dass der Mensch das auf. Und ich nehme an, die Mehrzahl der hier Sitzenden weiß das auch, dass der Mensch kann belegt seine Leiblichkeit mit zwei Arten von Willen. Der eine Wille heißt der sanfte Wille, das ist meine Bezeichnung, und der andere heißt der harte Wille, das ist auch meine Bezeichnung. Und das gibt einen Riesenunterschied. Aber ich will jetzt über das noch nicht sprechen, weil die ganz große Frage der Gehirnwissenschaft ist sowieso natürlich nicht nur der Gehirnwissenschaft, wie bewegt der Mensch seine Leiblichkeit. Das wurde durch und durch untersucht und man weiß haargenau, was im Gehirn, was in dem Nervensystem geschieht, wenn der Mensch zum Beispiel so macht. Ja, auf Wiedersehen, so oder so macht. Nur eines weiß man nicht, nämlich wo das anfängt. Ja, fängt es im Gehirn an? Ja, also, guck mal. Oder wo fängt es an? Und das wird diese Frage, wie kann der Geist die Stofflichkeit bewegen, das ist wie ein ungeheure Wolke über alle geistigen Weltanschauungen. Ja, wie kommt die Geistlichkeit dazu, dass sie sagen wir, so ein Heft aufhebt, ja, und Gewichte hebt und so weiter. Fantastisch. Also wie kommt die Geistlichkeit dazu, dass der Mensch sie so machen kann? Das ist wieder ein Rätsel für mich. Die Physik weiß über fantastische Fernwirkungen, wie zum Beispiel die Gravitation. Hat jemand schon die Gravitation erklärt? Oder ist das ein Wort? Wir wissen, dass jede Stofflichkeit andere Stofflichkeiten anzieht. Ohne dass dazwischen, stehen Sie, dazwischen etwas wäre, so dass diese Wirkung vermittelt. So ein ganz dünner Faden. Also zum Beispiel, wenn ich so meine Hand so hebe, meinen Arm so hebe, ja, dass da irgendwie ein Faden wäre, der das so hinaufzieht. Oder wenn zwei Kugeln einander nahe kommen oder nicht nahe kommen, dazwischen ist eine Anziehungskraft, die heißt Gravitation. Wenn die Kugel sehr groß ist, die eine Kugel groß ist und die andere klein, dann ist das sehr offensichtlich. Das heißt, wenn ich aus dem Fenster springe, dann gerate ich immer auf den Boden und nie nach oben. Ja, also selten nach oben, hinunter, weil die Erde mit ihrer Gravitationskraft meine Leiblichkeit hinunterzieht. Aber da hat noch niemand so ganz feine Fäden oder etwas entdeckt. Das ist eine absolute Fernwirkung. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist da nicht dazwischen, dass da die Erde so mit Fäden mich hinunterzieht oder einen Ball, ich werfe ihn hinauf und dann fällt er auf die Erde so mal. Ja. Und ebenso ist es mit dem Magnetismus. Niemand stößt sich daran, dass ein Magnet von Ferne einen Eisensplitter zu sich zieht. Und da ist auch nicht dazwischen etwas. Verstehen Sie? Man sagt, ja, Kraftfeld. Mit dem ist dann die Sache erklärt. Ja, ja, wenn Kraftfeld, das verstehe ich schon. Verstehen wir wirklich? Ja, dann warum sagen wir nicht, mein Ich-Wesen hat auch ein Kraftfeld und wenn die jetzt so machen will, dann macht mein Leib mit, weil mein Ich-Wesen, mein geistiges Wesen auch so ein Kraftfeld hat und sogar ein veränderliches,
was bei dem Magnet gar nicht der Fall ist. Dass der Magnet einmal nach Norden zieht und einmal nach Süden zieht, kommt nicht vor. Der kann nur eines machen, auch die Gravitation zieht nicht seitwärts, sondern wenn es um die Erde geht, immer hinunter und nicht hinauf und auch nicht schräg. Ja, so. Meine Geistigkeit hat aber so ein Kraftfeld, dass ich verändern kann und ich kann sogar, wenn ich ganz geschickt bin, ich kann so Fußball spielen, dass ich mit dem Ball so 10-mal den Ball nicht auf die Erde lasse, sondern immer hinauf. Das ist das so unerklärlich. Wenn wir einmal als Erklärung haben, dass es Gravitation gibt, dann muss man sagen, ja. Und der menschliche Geist hat auch so eine Gravitationskraft und deshalb kann ich Tennis spielen. Und auch so. Ja. Na gut. Jetzt aber kommt, nur weil das immer ein Problem ist, ja, wie bewegt der Geist die Leiblichkeit, das Materielle? Wie kann der Geist das tun? Man fragt nicht, wie macht das ein Magnet? Ja, der Magnet hat so ein Kraftfeld. Ich habe auch ein Kraftfeld. Manchmal bin ich anziehend und manchmal abstoßend. Ich kann das auch ändern. Ja? Also das ist der Vorteil, dass ich kein Magnet bin, sondern ich bin ein geistiges Wesen, deshalb kann ich mein Kraftfeld dirigieren. Das ist nicht so kompliziert, wie man das denkt. Aber natürlich, wenn man Geistigkeit nicht als Wirklichkeit ansieht, dann hat man das Problem. Ja, dann ist dann wirklich ein Problem. Wie kann ein Nichts ein Etwas bewegen? Das ist natürlich ein unlösbares Problem. Wenn Geist heißt nichts, das gibt es nicht, ja, dann frage ich, und wie kann ich, dann muss etwas anderes jetzt meine Hand bewegen. So. Jetzt kommen wir, haben wir angefangen, 4, oh, dann habe ich noch Zeit. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigen. Das war alles Einführung. Ja. Verkürzte Einführung in das, was wir hier wesentlich eigentlich besprechen wollen. Und das Erste, was wir besprechen wollen, ist, wie wir sprechen. Nämlich, da bewegen wir unsere Leiblichkeit. Gewaltig. Und zwar machen wir in unseren Sprachorganen die allerkompliziertesten Bewegungen. Und wir wissen nicht, wie wir das machen, sondern wir wissen nicht, was wir machen. Also wenn ich jetzt so mache, dann weiß ich, was ich mache. Ja? Oder wenn ich jetzt jemanden so schief angucke, so rügend, dann weiß ich auch. Ich weiß aber nicht, was jetzt meine Sprachorgane machen. Und die machen es perfekt. Selten sage ich etwas, was ich nicht sagen will. Kommt vor. Ja, also meistens ist es auch dann absichtlich. Ich tue nur so, als ob das zufällig wäre. Und wenn es zufällig passiert, dann der gute alte Sigmund Freud hat sein Büchlein über dieses Thema, wie ist das auf Deutsch, wenn man sich verspricht.
Ja. Freudsche
Versprechen. Ja, Versprechen. Ja. Also, wenn man, das hat immer einen Grund nach ihm. Ja. Wenn ich etwas falsch sage, das hat immer im Hinterkopf oder im Unterbewussten ist ein Grund. Aber wie spreche ich normal? Wenn Sie jetzt nachschauen, und das wird mir sehr wichtig sein unserer Anthropologie, Menschenkunde oder Kindkunde, wenn ich etwas sagen will, ja, wo fängt das an? Jetzt sagen Sie nur nicht im Gehirn, denn dann komme ich wieder mit meiner Frage. Es fängt an, also meine Behauptung ist, und das möchte ich dann beweisen, es fängt an irgendwo im Fühlen. Woher ich das weiß? Ja, weil wenn ich jetzt, manchmal kommt man in die Situation, man hat ein Gespräch mit mehreren Menschen oder auch nur mit einem, und ich will etwas sagen, aber sie lassen mich nicht das sagen, sondern sie sagen etwas. Und das ist so interessant, was sie sagen, dass ich vergesse, was ich sagen wollte. Ist das schon bei Ihnen vorgekommen? Ja, und wie finden Sie dann das? Ja, also Sie probieren, war das dieser Gedanke? Nein. Wissen Sie haargenau. Das war jetzt vielleicht der andere Gedanke, um das Thema herum, worüber gesprochen haben. Nein, das war es auch nicht. Und dann fällt Ihnen ein etwas und sagt, das war es. Ja, woher wissen Sie das? Wenn Sie es vergessen haben, wie können Sie wissen, welches es nicht war? Wie können Sie wissen, welches es war? Ja, das ist eben so, dass Sie haargenau fühlen, welches es nicht war und welches es war. Und das heißt, ganz, wenn wir jetzt zurückdrehen, das Geschehen, dann die Sprechintention, ja, das war ein Fühlen. Sie können sagen, das war ein Wille, ich habe nichts dagegen, natürlich war es ein Wille, aber ein absolut klar gestarteter Wille, denn wenn Sie es aussagen, dann wissen Sie auch, ob Sie das sagen wollten oder nicht. Ja, also, wie gesagt, selten kommt vor, dass ich etwas anderes sage, als was ich will, und ich weiß, was ich sagen wollte. Also ist ein Wille, aber dann geht das in das Fühlen. Und dann, wenn das im Fühlen ist, ja, noch immer ohne Worte, ja, weil jetzt kann ich, wenn ich es im Fühlen habe, dann kann ich die Sprache wählen, in welcher ich das Ihnen erzähle. Also ich wähle jetzt die Deutsche, nur aus Höflichkeit. Ich sage es Deutsch. Und dann kommt es in die Worte und dann kann man immer noch variieren. Soll ich es mit diesen Worten sagen oder ich könnte es auch anders sagen? Und in der Schule ist ja andauernd diese Tragödie im Gang, dass jetzt sagen Sie mir mit eigenen Worten, was ich gesagt habe. Das ist die Probe, ob Sie es verstanden hat. Sie kann es übersetzen aus Deutsch in Deutsch. Dann hat sie es verstanden. Wenn das nicht geht, sage ich, also, Sie haben es nicht verstanden. Ja, und dann aus diesem Fühlen heraus, ich wähle die Sprache und jetzt kommt das, ich weiß nicht, ob das größte Wunder ist, aber woher wissen die Sprachorgane, was zu tun ist? Stellen Sie die Frage. Sie müssen es wissen, was im nächsten Augenblick zu tun ist, sonst kommt ein Lalula heraus und Sie wissen es. Und ich weiß es nicht, wie Sie es tun. Das ist das Wunder. Ich weiß nicht, was meine Kehle macht, was meine Zunge macht, was der ganze Sprachorganismus macht, ist mir total überbewusst. Ich habe keine blasse Ahnung. Nicht einmal, wie ein Laut entsteht, das muss ich probieren. Und es ist ein jämmerliches Probieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein G, und jetzt ist ein K. Versuchen Sie mal den Unterschied klar auszusprechen. G, K. Brauchen Sie das wissen? Überhaupt nicht. Ja, es hilft Ihnen auch nicht, wenn Sie es wissen. Dadurch werden Sie nicht besser sprechen. Höchstens nicht so schön. Wenn Sie da sehr hineingreifen, dann kommt etwas ganz Merkwürdiges heraus. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Und jetzt kommt noch etwas. Hören Sie, was Sie sprechen? Ja, sicher, ich höre es, aber wenn ich es nicht höre, dann kann das doch durchaus, wir stopfen unser Ohr zu, mit Plastilin, mit was Sie wollen, so dass wir akustisch nicht vernehmen, was andere in der Umgebung vernehmen. Wissen Sie dann nicht, was Sie gesprochen haben? Sie wissen es absolut, was Sie gesprochen haben. Also es ist eine fantastische Sache, wird uns noch sehr interessieren, diese Sache. Nämlich, wir haben noch mit diesen Sprachorganen viel zu tun. Und meine Behauptung ist, dass die Sprachorgane, wenn wir hören, schon on Miniatur, also homöopathisch mitmachen. Das habe ich oft ausprobiert. Jetzt, wenn wir messen, probiere ich es so aus, dass ich ein ungarisches Wort sage und Sie auffordere, das sofort nachzumachen. Und Sie können es. Ja? Glauben Sie nicht? Sie glauben es nicht. Nein? Also jetzt Sie allein. Ja. Ich sage so ein ungarisches Wort und Sie machen es sofort nach. Nein, ich sage gar kein ungarisches, ich sage ein Yahi-Wort. Das ist ein Indianerstamm, der ausgestorben ist. Und ich sage Dambusa.
Dambusa.
Hier haben Sie es gehört und hier haben Sie es gemacht. Woher wissen Ihre Sprachorgane, wie man das macht? Das ist die Frage. Ja? Aber ich kann es noch anders machen. Jetzt werde ich mal eine halbe Minute so sprechen. Und was machen Sie dann auch? Naja, Sie helfen mir sofort. Weil Sie das hier nachmachen. Sofort. Ja, wie ist denn das möglich? Hier hören Sie und von hier, was Sie hier hören, das machen die Sprachorgane. Nicht das machen Sie nach, was Sie hören, sondern machen nach, wie man das macht, was Sie hören. Verstehen Sie? Also es ist schon eine ganz... Sind wir verhext? Ja, Gott sei Dank. Ja, wir können das. Und dieses Nachahmen der Sprachorgane wird uns eine der zentralen Themen sein, nämlich es ist Nachahmen. Ja? Offensichtlich konnten Sie dieses Wort, Dambusa heißt übrigens schön, hübsch. Ja. Miramir Dambusa ist eine hübsche Frau auf Yahi. Ich bin der Einzige, der auf der Welt, der diese Sprache noch spricht. Dieser Stamm ist im Jahre 1916 ausgestorben. Da war der letzte Mensch aus diesem Indianerstamm, der in San Francisco gestorben ist damals. Das ist eine ganz rührende und dunkle Geschichte, wie die Amerikaner seine Familie und diesen Stamm folgerichtig ausgerottet haben. Also, sie konnten es deswegen nachahmen, deswegen sofort produzieren, weil die Sprachorgane beim Hören schon homöopathisch das machen, wie man das Gehörte
produziert. Und also, das ist nicht so, dass, wenn ich so mache, das sehen Sie, ja, und das können, ein jeder kann das nachahmen. Aber was meine Sprachorgane machen, das sehen Sie nicht. Und ich sehe es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Und trotzdem haben die Sprachorgane dieser Dame haargenau das nachgemacht, was meine Sprachorgane gemacht haben, nur verkleinert und ohne Luft. Und wenn ich dann sage, und jetzt machen Sie das, jetzt lassen Sie das erklingen, dann schickt sie Luft durch die Sprachorgane, die wissen schon, wie man das macht. Ja, also das ist. Warum erzähle ich das? Aus sehr unterschiedlichen Gründen. Wir haben bei den Kindern Nachahmung und diese Nachahmung, ich nenne das, das ist eine neue Benennung, tiefe Nachahmung. Das heißt, das Kind ahmt so nach, dass sie sorgfältig beobachtet, wie macht das Mutter, guckt das Kind nicht in den Mund der Mutter, wie machst du das? Würde nie sprechen lernen bei dieser Methode, sondern tiefe Nachahmung ist da, das heißt, überbewusst machen wir nach in den Sprachorganen dasjenige, was der andere Mensch macht, zu produzieren, was wir hören. Also, größeres Wunder kann ich mir gar nicht denken. Und jetzt kommt etwas Interessantes, was jetzt schon praktisch ist. Diejenigen Kinder, die aus irgendeinem Grunde nicht sprechen, ob sie jetzt taub sind und deswegen nicht, oder sie sind schwer autistisch, also Kenner Autisten, und es gibt noch andere, die nicht sprechen, bei Kenner Autisten, bei tauben Kindern und bei einer Reihe von anderen Fällen weiß man heute, dass die Sprachorgane gerade diese homöopathische Nachahmung nicht machen. Und wenn die Sprachorgane nicht nachahmen, da ist das ganze Kind schwach im Nachahmen. Auch die Bewegungen sind beeinflusst dadurch, dass die Sprachorgane das Gehörte nicht nachahmen. Ich nehme da, vielleicht müsste man extra besprechen, die Stimmbänder heraus. Nämlich, die Stimmbänder können auch dann nachahmen, wenn die anderen Sprachorgane es nicht tun. Anders gesagt, schwer autistische Kinder oder Menschen, die nicht sprechen können, können aber summen oder anders gesagt, sie haben musikalisches Gehör. Musikalisches Gehör bedeutet, dass die Stimmbänder eben nachmachen. Sie machen auch jetzt nach. Ja? Wenn ich Ihnen eine Stimmhöhe gebe, Sie können es auf Anhieb reproduzieren, weil die Stimmbänder schon beim Hören die entsprechende Spannung annehmen. Verstehen Sie? Deshalb rutschen Sie nicht hinauf und hinab, sondern Sie können sofort diese Tonhöhe reproduzieren. Und die Stimmbänder sind, ich würde sagen, ziemlich unabhängig von den anderen Sprachorganen. Deshalb sprechen sehr viele Autisten auf Musik an. Und das ist vielleicht das Einzige, worauf sie ansprechen, weil die Stimmbänder machen es doch nach. Auch wieder nicht immer. Ja, es wäre jetzt noch ein Abstecher zu erzählen, warum manche Menschen kein musikalisches Gehör haben. Das ist eine andere, ganz andere Sache. Das ist eine, man könnte sagen, pädagogische Sache. Aber wenn wir schon beim Nachahmen sind, die Kleinkinder, also bis zur zweiten Klasse in der Schule, wenn die Gesanglehrerin etwas vorsingt, dann singen die meisten Kinder gleichzeitig mit. Verstehen Sie, was ich sage? Sie warten nicht ab, was kommt, sondern sie singen gleichzeitig mit, das heißt, sie ahmen nach.
Da muss die Gesanglehrerin sagen, jetzt bleibt still. Ja, das ist immer ein Problem. Sie wollen nicht still bleiben. Sie singt etwas, ein neues Lied, und die Kinder singen mit. Ja, wieso können sie das? Ja, sie haben es ja noch nicht gehört, was kommt. Ja, und es kommt jetzt auch die Frage, woher, wenn ich jetzt eine Melodie singe, das, ich würde Ihnen das nicht antun, aber wenn ich jetzt etwas singe, ist mir auch die Frage, woher wissen die Stimmbänder, was im nächsten Augenblick zu tun ist? Ja? Denn müssen es wissen, sonst machen Sie etwas Beliebiges und daraus wird meistens nicht viel Schönes entstehen, aber Sie wissen es schon. Antwort: Es wird uns sehr interessieren, diese Frage. Fast zugleich, aber doch ein Billionstel von Sekunde, bevor ich es erklingen lasse, muss ich diesen Ton, diesen nächsten Ton vorstellen. Das heißt innerliches Hören. Ja. Und das gibt den Stimmbändern die, ich sag mal das blöd, die Information, auf welche sie machen diesen vorgestellten Ton schon beim Vorstellen nach. Das gibt ihnen die Information, was für Spannung sie annehmen müssen, damit es gelingt, damit ich das Lied singen kann. In jedem Augenblick wieder und wieder. Tiefe Nachahmung heißt das. Ja. Nicht bewusste Nachahmung heißt das. Und diese tiefe Nachahmung durchdringt eigentlich das ganze kindliche Leben. Und das bedeutet, dass das Kind vieles nachahmt, was wir gar nicht wissen, was in uns steckt. So kommen wir sehr weitgehend zu revidieren, was ist vererbt und was ist nachgeahmt. So zum Beispiel, wenn ein Kind legasthenisch ist, dann ist meistens die erste Sache, dass der Psychologe oder der Experte nachschaut, ob in der Familie schon Legasthenie einmal vorgekommen ist, und er findet immer einen Onkel oder eine Tante oder einen Großonkel und so weiter. Das sagt er, aha, also du hast das von ihm geerbt. Die Leute haben heute Pech, weil heute macht man ja viel raffiniertere Versuche. Nämlich, jetzt kommt ein Kind in die Adoption, ja, und wird legasthenisch. Jetzt kommt der Experte, der nicht weiß, dass das Kind adoptiert ist, und findet auch in der Familie, ja, da gibt es auch einen Onkel. Und jetzt sagt er, aha, hat es vererbt. Das kann aber nicht sein. Ist ja adoptiert. Er hat nichts vererbt, er hat es nachgeahmt. Ja. Und mit sehr vielen solchen, ja, wie soll ich sagen, Besonderheiten ist es so, dass die Kinder diese tiefe Nachahmung haben. Sie ahmen Gewohnheiten nach, von denen der Betreffende, von dem sie das nachgeahmt haben, gar nicht weiß. Ja. Damit müssen wir rechnen. In dieser Sache. Das ist die, man könnte sagen, und ganz besonders diese Problemkinder, die ja offener sind, diesen Ausdruck muss ich noch schnell erklären. Ich habe das schon oft in diesem Raum erklärt. Offenheit ist, sie sind nicht so abgetrennt von der Welt, von dem Einfluss der Umgebung, von dem Bewusstsein der Umgebung, das heißt Extremfall wieder Autisten, die wissen haargenau, was wir denken, wollen, fühlen, auch über sie. Ja, wir brauchen nichts nichts äußern. Wir wissen es. Also ich habe das des Öfteren erfahren, dass sie haargenau wissen, was ich nicht sage, was aber in mir ein Gedanke war, ja, und den ich nicht geäußert habe, vielleicht weil diese Person anwesend ist. Und dann schreibt sie das mit gestütztem Schreiben, haargenau das, was ich nicht gesagt habe, aus Rücksicht, dass sie anwesend ist. Ja, das ist mir zweimal vorgekommen. Aber ich kenne dieses Phänomen von vielen Fällen, wo die Kinder, diese Kinder, ja, auch die, also auch bis Autisten sind am offensten. Ja. Offenheit heißt nicht abgetrennt, nicht von deinem Bewusstsein abgetrennt, nicht von deinem Unterbewusstsein, nicht von deinem Überbewusstsein, nicht von der Welt abgetrennt und weniger Körpergefühl. Körpergefühl heißt Autoperzeption, ist ein Wort, das ein englischer Neurologe erstmal in 1906 geprägt hat, heißt sich fühlen, das Körpergefühl. Sherrington heißt er. Er ist hauptsächlich deswegen bekannt, weil er der Lehrer und Meister von Eccles war, der ein Nobelpreisträger Neurologe war und der mit Popper ein gemeinsames Buch geschrieben hat. Das heißt, das Selbst und sein Gehirn, auf Deutsch. Ja. The Self and its Brain, Englisch. Ja. Der Titel sagt schon viel. Ja. Das Ich oder das Selbst und sein Gehirn. Ja. Da wird nicht auf das Gehirn reduziert, alles. Also diese Offenheit jetzt, das heißt jetzt, je offener ein Mensch ist, desto mehr ist es möglich, diese tiefe Nachahmung, dass die geschieht. Ich sage, es geschieht, weil das will das Kind nicht, das will auch der Erwachsene nicht. Glauben Sie nicht, dass der Erwachsene nicht solche tiefe Nachahmung hat? Glauben Sie das ja nicht? Ich werde im nächsten Teil nach der Pause gern darüber sprechen, was für tiefe Nachahmungen wir haben. Als mehr oder weniger rechnen wir uns zum Normalen. Das ist wirklich kein Kompliment jetzt. Das wissen Sie schon. Ja. Absolut kein Kompliment, sondern nur die Tatsache. Einfach. So, und jetzt glaube ich, ganz pünktlich mit der Zeit. Und wir machen jetzt eine Pause von halbe Stunde. Halbe. Das ist viel. Inzwischen können Sie sehr viele Fragen aufschreiben.